Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema Umwelt-DNA.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Nicht nur Verbrecher verraten sich durch Spuren ihres Erbguts, sondern auch Tiere. Durch winzige Hautschuppen, durch Speichel oder Kot hinterlassen sie permanent unsichtbare Erbgutspuren in der Umwelt. Diese sogenannte Umwelt-DNA ist in der Luft, im Wasser und auch im Boden zu finden. Biologen wollen sie künftig nutzen, um herauszufinden, wo bestimmte Tierarten vorkommen, ob eine Tierart seltener wird oder ob neue Tierarten einwandern. Wie diese neue Art der Fahndung nach Tieren funktioniert, erzählt der Biologe Robin Schütz von der Universität Duisburg-Essen heute im Bild der Wissenschaft-Podcast. Herzlich willkommen, Herr Schütz. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Hallo, Herr Schröder.
Hallo. Ja, die Umwelt-DNA scheint derzeit eines der heißen Themen in der Biologie zu sein und Sie selbst haben für Ihre eigene Arbeit schon viel Resonanz in den Medien erhalten. In einem Kleinwald am Niederrhein hatten Sie vor einiger Zeit Regenwasser aufgefangen, das von den Bäumen tropft. Das klingt jetzt zunächst aber nicht besonders, aber die Ergebnisse Ihrer Arbeit waren dann doch eine kleine Sensation. Was hat es denn damit auf sich, was Sie da gemacht haben?
Ja, das war tatsächlich so eine lustige Idee, die während Corona geboren wurde. Und zwar sind wir eigentlich aquatische Ökologen, also aquatische Biologen. Das heißt, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Wasser und was in Gewässern lebt, vor allen Dingen in Fließgewässern in Deutschland. Und während Corona war ja bei uns allen so eine sehr ruhige Zeit, sage ich mal. Wir konnten nicht so viel in die Uni. Wenn wir in die Uni gegangen sind, dann ja, war das immer recht befremdlich, weil die Studierenden waren natürlich alle nicht da und die Mensa war auch geschlossen. Das heißt, wir mussten für die Mittagspause immer irgendwo hinlaufen zu dem nächsten Restaurant, was irgendwie dann so einen Außenstand, einen Außenverkauf hatte. Und an einem Tag hat es sehr, sehr stark geregnet und es hatten sich überall Pfützen gebildet. Und ein Kollege, Till Macher, und ich sind dann auf die Idee gekommen, dass Pfützen ja auch eigentlich total spannend sind und noch nicht so wirklich erforscht wurden. Dann haben wir die Idee irgendwie weitergesponnen und haben uns dann irgendwie darauf verständigt, dass es eigentlich noch spannender wäre, zu gucken, was der Regen denn so mitbringt. Also nicht nur, was im Boden ausgeschwemmt wird. Da gibt es schon einige Studien zu den Lebewesen in Bodenproben. Aber wir haben uns gefragt, was nimmt denn der Regen mit auf seinem Weg zum Boden? Und da sind dann natürlich Baumkronen irgendwie auf unseren Kika gekommen, weil wir gesehen haben, dass Baumproben überhaupt nicht genommen werden können. Also die Bäume sind ein total schlecht untersuchter Raum, den wir so haben. Und natürlich sind Blätterdächer für Insekten total attraktiv, total interessant. Aber wir haben so gar keine richtige, gute Möglichkeit, uns das anzugucken. Und daraus ist dann so ein bisschen die Idee entstanden, hey, wir gucken uns immer Wasserproben an. Warum gucken wir uns nicht mal Wasser an, was durch Baumkronen gefallen ist?
Und das Ergebnis, also das überrascht mich ja heute in modernen Zeiten, dass die Baumkronen offensichtlich immer noch so unerforscht sind. Na, ich meine, das, was liegt näher als eine Baumkrone? Gut, ich meine, die ist natürlich da 20, 30 Meter hoch, aber das ist was Alltägliches. Ne? Aber ja, offensichtlich ist das immer noch so sehr mystisch verklärt. Was kann man da nicht rum? So, ne?
Ja, das ist genau das Problem, dieses 20, 30 Meter hoch. Das ist total schwierig, sich anzugucken. Also natürlich kann man da hochklettern, man kann mit einem Kran arbeiten. Es gibt auch Fallen, die man in Bäume hochziehen kann, wo dann Fluginsekten zum Beispiel reinfliegen. Es gibt auch Methoden mit Chemical Knockdown. Das bedeutet, es werden betäubende Pestizide in die Bäume gespritzt und alles fällt aus den Bäumen raus, was da mal gelebt hat, was natürlich sehr, sehr invasiv ist. Und ansonsten ist es aber schwierig, flächendeckend zu arbeiten, weil auch wenn man in Bäumen hochklettert, dann ist das ein total großer Aufwand, sich einen Baum anzugucken. Und ja, die Erreichbarkeit ist da einfach ein total limitierender Faktor.
Ja, und jetzt haben sie dann schlicht und ergreifend den Regen genommen, also von der Pfütze zum Auffangen des Wassers. Was haben sie denn dann da entdeckt? Das war, glaube ich, auch wirklich so eine kleine Überraschung, ne?
Ja, also das war wirklich so eine kleine Pilotstudie und wir sind da zu unserem Chef hingegangen, zu Professor Lese und hatten ihm dann die Idee gepitcht, hatten eine kleine PowerPoint vorbereitet, ihm das alles erklärt, wie wir uns das denken. Und der war erst recht skeptisch. und hat gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber der ist dann immer sehr unterstützend und sagt dann, ja, macht mal, guckt euch das mal an. Und dann haben wir auch von der AG die finanziellen Mittel bekommen, um dann 4 kleine Probensammler aufzustellen. Also wir sind dann wirklich in den Baumarkt gegangen, haben uns PVC-Rohre besorgt und Teichfolie, haben das alles sterilisiert, abgewaschen und dann so einen kleinen Tisch mit einer Teichfolie gebaut und in den Wald gestellt. Und das haben wir unter 4 verschiedenen Baumtypen gemacht. Also das haben wir unter Nadelbäumen gemacht und unter Laubbäumen, einer Buche, einer Eiche, einer Lärche und einer Kiefer. Und die waren alle im selben Wald. Das heißt, die waren schon nah beieinander, aber eben unter einem anderen Baum. Und was dabei dann rauskam, war dann überraschenderweise, auch wenn wir natürlich nur immer eine Probe 1 haben pro Baum, kam tatsächlich Muster raus. Also wir haben ganz charakteristische Eichenarten auch nur unter der Eiche gefunden. Ja. Kiefernarten nur unter der Kiefer, obwohl da, sag ich mal, 200 Meter Luftlinie zwischen den Proben lagen. Aber das war dann doch sehr charakteristisch.
Und waren da so Tiere dabei? Sie haben gerade beschrieben, wie schwierig das ist, da hochzukommen. Und also man steigt halt nicht jeden Tag in den Baum. Und selbst wenn man dann da 8 Äste erreichen kann und sich die genauer anschaut, dann hat man wahrscheinlich immer noch nicht alles, was da so kreucht und fleucht. Was war denn das Ergebnis von dem, was Sie da in der Teichfolie zusammengesammelt haben, beispielsweise?
Beispielsweise war da dann ein Kiefernborkenkäfer drin, der eben ja dafür bekannt ist, nur auf Kiefern zu leben und da dann wirklich auch Fraßschäden anzurichten. Dann sowas wie der Eichenprozessionsspinner, der natürlich nur auf Eichen vorkommt. Also es war schon wirklich jetzt nichts richtig Überraschendes, sondern wirklich die erwartbaren Arten, wo man schon weiß, dass die irgendwie was mit dem Baum zu tun haben. Und das war natürlich für uns ein super Ergebnis in der Hinsicht zu sagen, hey, die Methode funktioniert nicht nur, sondern sie produziert auch Ergebnisse, die mit der bekannten Literatur übereinstimmen. Also es ist eine Methode, die man in Zukunft einsetzen kann, um wirklich gute Ergebnisse zu bekommen.
Das heißt, im Grunde war das so ein Funktionsnachweis, ne? Also es tatsächlich, das geht. Also ja. Umwelt-DNA kann man in so einer Situation nutzen und es kommen vernünftige Ergebnisse raus, die die richtige Geschichte erzählen. Das ist also kein Unsinn. Das ist im Grunde auch ein bisschen der Beweis dafür, ein Prof, der dann wahrscheinlich gesehen hat, ups, das funktioniert tatsächlich. Ne?
Ja, der war dann total aus dem Häuschen und ist seitdem der größte Fan der Methode. Und erzählt das auch immer gerne, dass er erst skeptisch war und sich dann überzeugen hat lassen von uns. Und wir sind alle total froh, dass wir das getestet haben, weil wir halt auch eine total positive Resonanz aus der Community bekommen haben und das jetzt auch an vielen Stellen in der ganzen Welt weiterverfolgt und getestet wird.
Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Geschichte gelesen zum Thema, was lebt im Blattwerk des Regenwaldes, war glaube ich Brasilien, Amazonas, und das war dann auch denkbar schwierig, da hochzukommen. Die haben da irgendwie Ballon genutzt, glaube ich, um sich von oben absenken zu lassen oder irgendwelche Seilkonstruktionen, alles super, super aufwendig. Ist Ihre Arbeit, wie erfolgreich war dann Ihre Arbeit dann international? Also haben Sie da auch eine Resonanz bekommen? War das so eine der ersten Arbeiten in dieser Richtung?
Ja, also das hat schon ziemlich zu der Zeit den Zeitgeist getroffen. Also es gab so die ersten Ergebnisse auch schon, dass man gesagt hat, okay, auf pflanzlichen Oberflächen bleibt DNA hängen. Also da gab es schon so Experimente mit dem Abwaschen von Blättern. Oder auch dem Abschneiden von Ästen und Blättern und daraus dann die DNA zu ziehen. Also das hat genau diesen Zeitgeist getroffen und das war dann eigentlich somit die erste Studie, die das so in einem größeren Biodiversitätsumfang gemacht hat und eben durch dieses passive Abwaschen und nicht aktiv Blätter spülen. Und,
also durch den Regen, ne?
Ja, genau. Wir haben ja aktiv eigentlich nur den Tisch in den Wald gestellt und sind dann gegangen. Ja, und haben über ein Wochenende, wo es stark geregnet hat, das Ganze einfach draußen stehen gelassen. Und ja, die Resonanz war super. Also wir haben zum Beispiel aus den USA Rückmeldung bekommen, dass das jetzt in einem Wald versucht wird, wo ein invasiver Borkenkäfer sich stark verbreitet. Und dann werden eben auch Regensammler aufgestellt, um die Verbreitung von dem Borkenkäfer zu untersuchen. Und natürlich im tropischen Regenwald ist das so das Paradebeispiel, also da regnet es ja ständig und es ist eine riesige Diversität, die sehr unerforscht ist. Das heißt, natürlich für Gebiete, wo ein hoher Niederschlag ist und eine hohe Diversität ist, viele Bäume sind, ist das natürlich eine super Methode, die viel, viel einfacher ist, als einen Kran in den Regenwald zu schaffen.
Meine Eltern, die sammeln Regenwasser mit einer Zisterne ein, das machen ja viele. Würde man da auch Wasser erwarten? Haben Sie eine Idee, was man da erwarten könnte, was da eventuell im Wasser dauernd rumschwimmt, ohne dass jemand das weiß?
Ja, durchaus. Also da könnte schon was drin sein. Wir hatten auch bei uns den Effekt, dass dieser Wassersammler, den wir aufgestellt haben, der wurde nach nur einem Tag von kleinen Taumelwasserkäfern gefunden. Die sind dann also nicht abgewaschen worden vom Regen, sondern das sind wirklich kleine Käfer, die durch die Gegend fliegen und die suchen kleine Wasserflächen. Und ja, die finden sowas dann auch. Sowas würde natürlich dann auch in der Zisterne funktionieren, wenn die offen ist. Und ansonsten gibt es jetzt mittlerweile so seit anderthalb Jahren auch immer mehr Studien, die tatsächlich eDNA, also Umwelt-DNA aus der Luft herausziehen. Das heißt, auch in der Luft um uns herum sind natürlich DNA-Spuren, DNA-Fragmente, die irgendwie ausgeatmet werden oder durch Abrieb entstehen. Und sowas wird wahrscheinlich auch durch den Regen mitgenommen. Also das haben wir noch nicht getestet. Das wäre aber auch ein Versuch, so einen Regensammler einfach mal über offenem Himmel aufzustellen, ohne dass es jetzt durch eine Baumkrone geht und dann einfach mal zu gucken, was wird denn so aus der Luft ausgewaschen.
Jetzt sagt sie gerade Luft. Das heißt, man kann ja Umwelt-DNA im Grunde überall finden. Ne? Sie haben jetzt also den Umweg von auf dem Blatt über das Wasser, ins Wasser hinein, dann haben wir die Luft. Und das Ganze ist ja noch nicht so richtig ausgeforscht. Das geht ja erst so richtig los, was wirklich wie möglich ist. Ne? Ich habe neulich gelesen auch, dass Biologen aus England über einem Zoo einfach Luft gesammelt haben und, Überraschung, die Zootiere nachweisen konnten. Aber wie könnte man die Luft-DNA, wo Sie das Stichwort gerade gebracht haben, denn eigentlich nutzen wissenschaftlich? Was würde einem denn das sagen? Weil Luft ja von weit her strömen kann und da kann ja alles Mögliche drin sein. Und was kann mir das idealerweise verraten?
Ja, das ist das ist so die Frage. Das ist noch ein total neues Feld. Sie haben gerade die Studie aus Großbritannien angesprochen, die ist auch in Kooperation mit Wissenschaftlerinnen aus Dänemark gelaufen. Und da war wirklich auch ähnlich wie bei unseren Regensammlern so erstmal Proof of Principle. Das funktioniert überhaupt. Und das haben die in diesem Zoo getestet. Und dann gibt es jetzt aber auch schon erste Studien, dass man das in einem Wald gemacht hat. Da hat man dann in einem Wald auch solche Luftpumpen aufgestellt. Und dann eben die erwartbaren Arten nachgewiesen, die in so einem Wald vorkommen. Also Reh, Fuchs, was so in Wäldern lebt. Genau, aber jetzt ist so die Frage, wo man das sinnvoll anwenden kann. Natürlich kann man jetzt sagen, in dem Wald kommen diese Tiere vor. Aber wir haben bei Fließgewässern noch immer das Problem, dass wir nicht genau sagen können, wie weit wird denn so ein DNA-Signal überhaupt verbreitet. Also die Lokalität ist total schwierig. Und das ist natürlich bei Wind noch unerforschter. Also woher kommt dieses Signal wirklich, was ich dann da messe? Das ist auf jeden Fall noch eine große Frage, die vielleicht in den nächsten Jahren geklärt wird. Wo das aber auch funktioniert, ist zum Beispiel an Insekten. Also es gibt jetzt auch Studien, wo Luft an zum Beispiel artenreichen Wiesen gesammelt wird und dann über diese Luft die Insekten nachgewiesen werden, die an dieser Wiese leben. Oder es gibt jetzt auch eine neue Studie, da wurden Blüten abgewaschen, also Blüten auf einer Wiese. Und dann konnte man darüber nachweisen, welche Insekten denn die Blüte besucht haben. Also da gibt es schon Anwendungsbeispiele und ist aber noch ein super, super junges Feld mit einer Handvoll Publikationen, die es überhaupt dazu gibt.
Ah ja, also das ist noch sehr in der Entwicklung, ne?
Ja, absolut.
Wie Sie andeuten. Das ist ja auch eine ungeheure Arbeitserleichterung für Biologen auf der Welt. Ne? Sie sagten gerade, Baumkrone ist schlecht zu erreichen. Wir nehmen einfach den Regen und stellen den Tisch mit Teichfolie hin. Dann schaut man sich, was über einer Wiese so herumfliegt. Das heißt, früher hätte man mit dem Kescher rumgehen müssen oder man hätte in die Baumkrone klettern müssen und Luft eigentlich ganz unmöglich einfach Dinge. Ne?
Ja, genau. Also da sind wir auf jeden Fall dabei, das Biodiversitätsmonitoring, was wir haben, in bestimmten Bereichen entscheidend zu verbessern und einfach umfangreichere Daten sammeln zu können. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig im Moment, dass wir vernünftige Datenreihen haben, allumfänglich wissen, was in unserer Umwelt passiert. Gerade auch im Zug vom Klimawandel, von der Biodiversitätskrise, brauchen wir einfach Daten, die uns sagen, was ist draußen los.
Sie sagten gerade E-DNA-Signal oder DNA-Signal. Was ist denn das eigentlich, was da rumfliegt oder im Wasser zu finden ist? Also ich meine es nicht die DNA an sich, sondern die Teilchen, wo die DNA drin steckt. Was kann man sich denn da vorstellen?
Genau, also das sind sowohl ganze Zellen, die jetzt noch irgendwie als komplette Zelle vorhanden sind, wo natürlich DNA drin ist, aber vor allem...
Das kann sowas wie eine Hautschuppe sein oder sowas.
Genau, das
oder?
Kann eine Hautschuppe sein, das kann jetzt bei einem Säugetier ein ausgerissenes Haar mit noch dem Haarfollikel sein oder eine Feder, wo noch an dem Federstiel ein bisschen ein Tropfen Blut oder sowas dran ist. Aber das kann eben auch sowas sein bei Fischen zum Beispiel, wir sind ja so von einer Schleimschicht überzogen, von so einer Mukusschicht. Da sind natürlich auch Zellen drin, Zellen der Haut. Und ansonsten sind das auch freie DNA-Partikel, die dann eben zum Beispiel durch die Atmung, durch Ausscheidungen, vor allen Dingen auch in Gewässern, vor allen Dingen Ausscheidungen, in die Umwelt gelangen. Und das können sowohl eben ganze Zellen sein, das können auch noch ganze DNA-Stränge sein oder das können eben kleine DNA-Fragmente sein, die dann verteilt werden.
Okay. Und Sie sagten gerade, wozu das gut ist, Klimawandel, invasive Arten, das waren so zwei Stichworte. Also der Klimawandel, der führt ja zur Erwärmung. Im Norden wird es bei uns jetzt immer wärmer, beziehungsweise das Frühjahr fängt früher an. Die Winter werden milder, das heißt, da können ganz neue Arten aus dem Mittelmeerraum zum Beispiel einwandern. Mhm. Und invasiv heißt ja, das sind ja Arten, die eventuell Schaden anrichten, ne? Also die dann hier landen und man weiß nicht genau, was die tun. Also all solche Dinge könnte man idealerweise mit der E-DNA auch feststellen, früh genug. Oder
genau.
Gibt es da noch Hoffnung?
Ja, genau, da gibt es die Hoffnung, dass man solche invasiven Arten, die potenziell eben Schaden anrichten oder bei denen nachgewiesen ist, dass sie schon Schaden anrichten, dass man die einfach früher nachweisen kann. Und vor allen Dingen, dass man auch so Verbreitungsdynamiken besser versteht. Also durch eDNA oder durch die Analyse zum Beispiel von Wasserproben kann man einfach viel feiner skaliert in unsere Gewässer gucken. Also man kann zum Beispiel jeden Tag eine Probe nehmen, man kann jede Woche eine Probe nehmen. Man muss ja nur eine Wasserprobe erstmal nehmen.
Ach so, man muss dann nicht mit Gummistiefel, Kescher und auf gutes Wetter warten. So, ja.
Genau. Mhm. Sonst ist der Aufwand natürlich riesig, wenn man jetzt einen invasiven Fisch finden möchte. In einem bestimmten Gebiet ist der Aufwand riesig. Man muss Elektrobefischung durchführen, man muss Stellnetze aufstellen, man muss mit mehreren Leuten und einem Boot wahrscheinlich vor Ort sein. Und das kann man dann einfach, weil es nicht anders möglich ist, nicht sehr häufig machen. Es ist sehr teuer, es ist sehr zeitaufwendig. Es gibt nicht besonders viele Leute, die das gut können. Das heißt, da ist einfach Zeit ein total limitierender Faktor. Und wenn man so ein hochauflösenderes Monitoring schafft, dadurch, dass man einfach viel häufiger Proben nehmen kann, kann man natürlich solche Verbreitungsdynamiken auch viel besser verstehen und nachvollziehen und kann dann sehen, okay, die invasive Art ist hier, hier und hier. Da ist sie aber zum Beispiel noch nicht. Und kann dementsprechend dann auch besser reagieren oder auch für die Zukunft eben Schlüsse ziehen, wie denn so eine Verbreitung vonstatten geht.
Sie sind viel am Rhein oder im Rhein unterwegs, ne? Das heißt, Sie sagten ja auch am Anfang, Sie sind eher so aquatischer Biologe, das heißt Süßwasserbiologe, ne? Was schauen Sie sich im Rhein an? Genau dieses, ob neue Arten einwandern, wie schnell das geht, die überhaupt erstmals zu entdecken, oder sind das noch ganz andere Ideen oder Fragestellungen?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel momentan ein Projekt laufen zur Renaturierung der Emscher. Das ist ein rechter Nebenfluss vom Rhein.
Das ist der Fluss, der durchs Ruhrgebiet geht, mehr
genau.
oder weniger. Der dafür bekannt war, in den 70er Jahren total kanalisiert gewesen zu sein. Ne?
Also ja,
tot
genau.
sozusagen.
Also die letzten 170 Jahre eigentlich, also bis auf die letzten zwei, aber die letzten 170 Jahre war das ein offener Abwasserkanal. Also da wurden wirklich die Abwässer des kompletten Ruhrgebiets, Industrie und Haushalte, ungefiltert, ungeklärt reingeleitet. Und das war noch bis vor 2 Jahren der Fall.
Hui.
Genau, das war der letzte offene Abwasserkanal, den wir so haben. Und Das ist jetzt aber vorbei. Also die Abwässer werden alle geklärt, die werden alle unterirdisch in einem Rohr geleitet. Und die Emscher ist jetzt seit 170 Jahren zum ersten Mal abwasserfrei. Und das ist natürlich für uns als Forschende total interessant, jetzt zu gucken, wie so ein toter Fluss wieder zum Leben erweckt wird. Also was kommt wieder, was kommt zuerst wieder, wie verbreitet sich alles da drin, wie schnell kann sich so ein Fluss wieder regenerieren. Und da ist auch eDNA eine total spannende Methode, um dann eben zu gucken, ja, wir gucken jetzt im Moment jeden Monat an 18 Stellen entlang des ganzen Flusses, was sich da entwickelt.
Und das heißt, wenn Sie das mit Netz und allem machen müssten, also jeden Monat an 18 Stellen eine
ja, das
Probe,
ist nicht möglich.
Also mal 12. Ne?
Ja.
Okay, gigantisch, das wäre ja, nicht zu
das
leisten.
Das ist nicht möglich. Nee, es wird auch morphologisch geguckt, also sowohl die Emscher Genossenschaft ist da aktiv, als auch eine andere Arbeitsgruppe bei uns an der Uni Essen. Und da werden dann aber eher so halbjährlich Proben genommen, die wir aber dann mit unseren Daten natürlich gut verschneiden können, um dann auch wieder so einen Cross-Test zu haben. Was finden wir vielleicht, was morphologisch nicht gefunden wird, aber was verpassen wir zum Beispiel auch, was morphologisch ja, entdeckt wird. Mhm. Also es ist ein sehr umfangreiches Projekt, was da im Moment läuft.
Ist ja eigentlich eine schöne Geschichte bei allen schlechten Nachrichten, die es so gibt. Ne? Emscher Renaturierung. Wie blüht ein Fluss sozusagen wieder auf? Ne?
Ja, ganz genau. Und das soll dann auch unser Verständnis verbessern. Wir brauchen in Europa oder weltweit ganz stark Renaturierung. Da gibt es ja auch auf EU-Ebene Bestrebungen, das Restore Nature-Gesetz durchzubringen. Und da erhoffen wir uns eben ganz, ganz entscheidende Hinweise, was funktioniert vielleicht nicht so gut und wie schnell kriegen wir eigentlich nach einer Renaturierung die Ergebnisse.
Das klingt jetzt alles furchtbar einfach. Nimm einen Fluss, halt ein Glas Wasser rein und dann guckst du mal, was drin ist. So einfach ist es vermutlich nicht. Wie macht man das eigentlich? Wie kann man diese eDNA nachweisen, beziehungsweise wie kriege ich denn raus aus dem Wasser, wo jetzt tausende DNA-Fragmente rumschwimmen, was es ist?
Ja, letztendlich kann man das ganz gut jetzt mit einem Corona-PCR-Test vergleichen. Ja. Also was wir machen, ist eben eine Wasserprobe nehmen, dann wird das Wasser erstmal gefiltert durch einen sehr, sehr feinen Filter, der hat so einen Durchmesser von 0,45 Mikrometer und da bleiben dann die meisten DNA-Partikel schon drauf hängen. Und letztendlich benutzen wir den Filter dann als unsere Probe. Das heißt, wir isolieren die DNA von diesem Filter. Da gibt es bestimmte Verfahren im Labor, die sind auch schon recht alt, also das ist jetzt nichts Neues, DNA zu isolieren. Und die isolierte DNA, die können wir dann eben in einer PCR vervielfältigen. Und bei Corona wurde das natürlich dann mit einem bestimmten Marker gemacht, der eben das Coronavirus nachweist. Und wir machen das dann mit Meta-Barcoding-Primern, nennt sich das. Meta-Barcoding, genau, das kommt daher. Man kennt ja im Geschäft, auf allen möglichen Flaschen, auf allen möglichen Artikeln sind Barcodes drauf.
Ja.
Das heißt, Barcoding kann man sich vorstellen, wie ich scanne den Code von einem Artikel. Das bedeutet Barcoding, das heißt, ich weise eine Art nach. Das wäre zum Beispiel Coronavirus. Meta-Barcoding heißt dann, ich würde einen riesen Scanner nehmen und würde ein ganzes Regal scannen.
Mit all den verschiedenen Produkten.
Mit all den verschiedenen Produkten drin. Und das sind dann Meta-Barcoding-Ansätze. Das bedeutet, wir haben einen Marker, der zum Beispiel alle Fische vervielfältigt. Also die DNA aller Fische in einer Probe wird dann vervielfältigt. So, und das ist dann unser Meta-Barcoding-Ansatz. Das heißt, wir sagen, wir möchten uns Fische angucken, benutzen einen Fisch-Primer, also einen Fischmarker und haben dann am Ende die DNA von Fischen in unserer Probe ganz, ganz oft kopiert, ganz oft vervielfältigt, bis wir zu einer Nachweisgrenze kommen. Das heißt,
ach so, weil ein Schnippel DNA von einem Fisch in einer Probe, das wäre gar nicht
genau, das reicht
nicht. Das wird das System gar nicht erkennen, ne?
Nee, das reicht nicht. Also wir suchen die ganzen DNA-Fragmente in der Probe durch die PCR und haben dann am Ende so viel DNA-Material, dass das durch eine Sequenzierung ausgelesen werden kann. Von der Sequenzierung, das nennt sich dann Next Generation Sequencing, dann haben wir eine Artenliste letztendlich.
Das heißt, das ist ja dann diese Gensequenz der genau. DNA oder des Gens von einem bestimmten Tier. Und wenn ich das sequenziere, dann kann ich gucken, ah ja, das ist es. Ne?
Genau. Dann haben wir die Sequenzen erstmal. Und die Sequenzen sind eindeutig in den meisten Fällen. Das heißt, wir gucken uns immer Abschnitte in Genen an, die innerhalb einer Art sehr gleich sind, aber zwischen Arten Veränderungen haben. Mhm. Das heißt, letztendlich haben wir dann eine lange, lange Liste mit DNA-Sequenzen. Also da steht dann wirklich, das ist ein Dokument, da steht dann wirklich A, T, T, C, G und so weiter. Mhm. Und dann gibt es öffentlich zugängliche Datenbanken, in denen eben Leute Sachen hinterlegt haben. Also irgendjemand hat zum Beispiel einen Hecht gefangen, hat von dem Hecht dann eine DNA-Probe genommen, hat die auch ausgelesen und dann in eine Datenbank hochgeladen und dazu geschrieben, das ist die Sequenz von einem Hecht.
Okay, und jetzt nutzen Sie das quasi zum Wiedererkennen.
Genau, und dann benutzen wir das quasi als eine Art Bibliothek und machen einen Abgleich dagegen, um zu gucken, okay, die Sequenzen haben wir gefunden, zu welchen Arten gehören diese Sequenzen denn? Und dann haben wir eine lange Artenliste und können sagen, diese Fischarten kamen in unserer Probe vor.
Das heißt, diesen Maschinenpark, den Sie da gerade geschrieben haben mit dem Metabarcoding und den Sequenzierern, den braucht man in jedem Falle. Ja. Das ist aufwendig und teuer, nehme ich an. Das hat nicht jeder. Mhm. Aber dass die Probe Wasser nehmen, die ja recht einfach ist, wo auch immer, das kann ja doch wieder jeder, oder? Also
genau,
gibt es da die Möglichkeit, dass da tatsächlich jeder mitmacht?
Ja, absolut. Also da gibt es für den Laborteil, das ist aufwendig, da braucht man einige Maschinen für. Und es kostet natürlich auch, es ist aber tatsächlich günstiger als eine morphologische Untersuchung. Also auch die Laborkosten sind da günstiger.
Also morphologisch heißt ja die Gestalt der Tiere erkennen, also Leute, die rausgehen genau. Und dann die Tiere bestimmen. Ne?
Genau, die Leute, die die Tiere draußen bestimmen, da kriegt man natürlich noch mehr Informationen. Also es ist jetzt nicht so, dass die eine Methode die andere Methode ersetzt oder ersetzen soll, sondern es sind einfach ergänzende Informationen. Und ja, da braucht man natürlich ein Labor für. Es gibt schon einige Labore, es gibt auch mittlerweile einige Firmen, die das als Dienstleistung anbieten. Und dann ist es tatsächlich so, dass es so Untersuchungskits zusammengestellt gibt, die man sich quasi nach Hause schicken lassen kann, um dann mal seinen Gartenteich zu untersuchen.
Ah ja.
Was es auch natürlich jetzt mittlerweile schon gibt, sind so Citizen Science Projekte, wo dann wirklich so kleine Mitmachaktionen laufen, wo man dann, ein Gewässer untersucht und die Proben dann auch wieder wegschickt. Und ja, also letztendlich bei der Probennahme, beim Sammeln, kann jeder mitmachen. Das kann jeder. Da ist eine ganz kurze Einweisung notwendig, um zu sagen, so läuft das steril ab. Wir wollen ja nichts in unsere Probe eintragen, was nicht aus dem Gewässer kommt, also nichts kontaminieren. Aber letztendlich ist das dann total hochskalierbar. Zum Beispiel gab es jetzt vor ein paar Tagen am Tag der Artenvielfalt eine Initiative, dass weltweit in Seen Proben genommen wurden. Also zum gleichen Zeitpunkt, am genau gleichen Tag, weltweit wurden an Seen Proben genommen und die Proben werden jetzt an ein Labor geschickt und dann über die nächsten Wochen analysiert. Also das ist ein total riesiger Datensatz, der dann da reinkommt.
Das heißt, die Aktion ist schon vorbei wahrscheinlich, ne? Da kann man
ja, die
ist
jetzt, nee, die ist ja. jetzt vorbei tatsächlich, aber das wird mit Sicherheit jetzt in Zukunft noch häufiger kommen, weil im Zuge von Citizen Science ist das natürlich total attraktiv zu sagen, jetzt gehen mal 200 interessierte BürgerInnen raus, nehmen Wasserproben und dann gucken wir mal, was draußen los ist. Also das wäre ja mit WissenschaftlerInnen gar nicht möglich, mal eben 200 raus ins Feld zu schicken. Also da kann man schon jetzt wirklich, wirklich richtig Power reinsetzen, indem man die Citizen Science Sachen mit einbezieht.
Für die es interessiert, wer hat das, diese globale, weltweite Seenaktion koordiniert? Kann man sich an die wenden?
Das war in der Schweiz, Professor Deiner, die bei EAWAC arbeitet. Und die hatte das jetzt in dem Fall koordiniert. Da gibt es aber auch jetzt noch weitere Mitmachaktionen, zum Beispiel jetzt die Mitmachaktion Unsere Flüsse, die in Deutschland läuft. Da werden auch an einigen Stellen eDNA-Proben genommen. Also da gibt es jetzt immer mehr Mitmachaktionen, wo man dann wirklich auch für Interessierte die Möglichkeit hat, damit Hand anzulegen und dann auch die Daten natürlich zu bekommen.
Und dieser weltweite Vergleich von Seen, was sagt mir das in wissenschaftlicher Hinsicht? Also wenn ich den Bodensee mit einem See in Norwegen vergleiche, das dürfte unterschiedlich sein, was da zu finden ist. Was habe ich davon? Was bringt das?
Ja, erstmal, wir nennen das dann so schön Bioblitz, also ein kleiner Snapshot von der Biodiversität an einem Zeitpunkt. Und ja, das bringt uns letztendlich erstmal eine Information, die wir gar nicht haben. Also so einen Datensatz gibt es einfach nicht. Es gibt keinen Datensatz, wo man sagen kann, okay, an dem Tag waren weltweit diese Arten nachzuweisen. Natürlich wird es da einiges an Unterschieden geben, aber letztendlich ist das erstmal eine Informationsflut, wo wir einfach sagen müssen, okay, das sind Informationen, die waren vorher einfach gar nicht findbar. Und deswegen müssen jetzt erstmal Fragestellungen entwickelt werden, die wir dann beantworten können mit den neuen Datensätzen. Natürlich sind das dann so Sachen, okay, wie artenreich sind denn zum Beispiel die Seen in der gemäßigten Zone im Vergleich zu polaren Regionen, im Vergleich zu tropischen Regionen? Ist das vielleicht auf dem Breitengrad um die Welt herum ähnlich? Oder gibt es da auch wieder dann Kontinentunterschiede? Gleichzeitig werden dann auch immer Wasserparameter dazu genommen. Das heißt, sowas wie Temperatur, pH-Wert, Salzgehalt der Gewässer werden dazu genommen, um dann da auch einen Verschnitt machen zu können. Sehen wir zum Beispiel eben eine höhere Diversität in den wärmeren Gewässern oder in den kälteren Gewässern. Wie hat der pH-Wert einen Einfluss darauf? Also da gibt es jetzt unglaublich viele Fragen, die man mit solchen riesigen Datenmengen beantworten kann.
Ja, das heißt also, Sie sagten, wie hieß das? Blitz? Wie haben Sie gesagt?
Bioblitz?
Bioblitz, genau. Mhm. Das heißt, wenn man das in den nächsten Jahren fortführt, dann könnte man vielleicht in Zukunft sowas wie so eine Fieberkurve haben, ne?
Ja, ganz genau, ja.
Artenvielfalt weltweit in dem Bereich geht runter, warum auch immer, nach den Ursachen forschen oder so, ne?
Ja, das ist so ein bisschen unser Traum, irgendwann mal zu Biodiversitätswetterstationen zu kommen. Also ich meine, bei den Wetterstationen haben wir es ja, wir haben ein total enges Messnetzwerk und wir haben Modelle, die das auch ganz toll vorhersagen können. Und sowas für Biodiversität zu haben, wäre natürlich der Traum. Dann lassen sich eben auch solche Events, wie jetzt zum Beispiel an der Oder passiert sind mit dieser Alge, die da tatsächlich zu diesem riesigen Fischsterben geführt hat.
So, ja, das war letzten Sommer oder vorletzten Sommer? Oder Fischsterben?
Das war, meine ich, vor anderthalb Jahren müsste das gewesen sein. Genau, also ja, jetzt fast 2 Jahre.
Da trieben wahnsinnig viele tote Fische auf dem Wasser und keiner wusste warum.
Ja,
ne?
Tonnenweise, genau. Das war wirklich ein riesiges Fischsterben. Ja, nicht nur Fische, auch viele Muscheln und Wirbellose sind da verendet. Und das war eben diese Kombination von einem extrem heißen Sommer mit der Einleitung von salzhaltigem Wasser, so Abwasser aus Tagebauten. Und letztendlich hat das zu einer Algenblüte von einer toxischen Alge geführt, die eigentlich eine Brackwasserart ist. Die sollte also gar nicht in einem normalen Fließgewässer vorkommen, aber eben durch die extreme Wärme, geringe Sauerstoffmenge und Salzgehalt konnte die sich da stark vermehren. Und die hat dann letztendlich Toxine ausgeschieden und Sauerstoff noch weiter gezehrt, dass da eigentlich kein Leben mehr möglich war in der Oder. Und sowas kündigt sich natürlich langsam an. Durch eine Vermehrung der Alge, durch die anderen Wasserparameter. Hat uns aber total auf den kalten Fuß erwischt, weil das erstmal so hier noch nicht vorgekommen ist in dem Umfang. Und diese Dynamik halt relativ einmalig war der äußeren Umstände.
Ja.
Aber wenn wir so ein Messnetz wie bei Wetterdaten hätten, dann wäre es natürlich möglich, sowas viel, viel schneller zu sehen.
Wenn Sie da dann alle paar, 2 Wochen oder so messen würden mit einer Wasserprobe, dann würden wir merken, ups, wer kommt denn da, diese komische
Alge? Was passiert denn da? Die Temperatur geht hoch, Salzgehalt geht hoch.
Ja.
Und wir sehen eine Vermehrung der Alge und dann kann man gegebenenfalls nachsteuern.
Das heißt, Brackwasser heißt ja, Sie sagten es gerade, Brackwasser ist immer so leicht süßes Salzwasser, so dieses Mischwasser, ne?
Genau.
Das heißt, die würde normalerweise in einer Oder-Mündung vorkommen wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, wenn überhaupt. Also das ist auch noch zusätzlich eine wärmeliebende Art, also die wird jetzt auch ein Klimawandel-Gewinner sein. Da gab es zum Beispiel auch mal eine Algenblüte in einem See in Mexiko mit der gleichen Alge. Also eigentlich kommt die eher aus südlicheren Gefilden.
Ah ja.
Genau, aber Brackwasser wäre sowas wie der obere Teil der Ostsee.
Genau, da haben das heißt da also ein Beispiel für eine invasive Art, die hier dann zwischendurch mal aufräumen.
Ja, genau. Die ist mittlerweile global verbreitet und hat halt einen sehr starken Effekt. Wenn die alleine in normalen Zahlen vorkommt, ist die gar nicht schlimm. Aber wenn dann eben das Gewässer kippt und solche Bedingungen dann herrschen, die zu einer extrem explosiven Vermehrung führen, dann ist es natürlich sehr, sehr, sehr schlimm, das Gewässer.
Ich habe noch eine Frage, die jetzt nicht so direkt dazu passt, aber diese Umwelt-DNA oder auch Englisch Environmental-DNA, sagt man auch, oder eDNA, wann ist denn das hochgepoppt das erste Mal eigentlich? Wie alt ist denn die Idee jetzt eigentlich? Also die Idee oder das erste Mal anwenden, wissen Sie das?
Ja, also die Mikrobiologen, die haben das schon sehr lange. Also da haben die wirklich schon, weil ich meine, in der Mikrobiologie die ganzen kleinen einzelligen Organismen und die Bakterien, die konnte man immer schon sehr schlecht nur morphologisch auseinanderhalten. Das heißt, da wurden schon in 80er, 90er Jahren Bodenproben genommen und aus den Bodenproben wurden dann Bakterien zum Beispiel nachgewiesen. Weil es gar nicht anders ging. Aber die haben das nicht Umwelt-DNA genannt, sondern das waren einfach deren normalen Verfahren. Dass es dann mit höheren Tieren über diesen passiven Nachweis, also nur die Zellen, die DNA-Fragmente in der Probe und nicht die Organismen in der Probe sind. Das kam dann so im Jahr 2007, 2008. Da gab es die ersten Studien zum Nachweis von einzelnen Arten. Also das wäre dann dieses Barcoding, was ich vorhin angesprochen hatte, wo man dann zum Beispiel den Kammolch, das ist eine bedrohte Molchart, nachweisen konnte oder Frösche, einzelne Froscharten in einem Teich. Das war 2007, 2008. Und dann das eDNA-Meta-Barcoding, dass man eben das für ein Biodiversitätsmonitoring verwenden kann. Das ist so ab 2012 entstanden und da wurde der Begriff dann richtig geprägt.
Also gerade mal so 10 Jahre, ne?
Gute 10 Jahre. Ja, 10, 12 Jahre gibt es die Methode. Und seitdem ist viel passiert, aber wir haben auch noch vieles zu tun.
Ja, das ist ein schönes Stichwort. Wie ist der Blick in die Zukunft? Wie geht es denn mit Ihrer Arbeit weiter? Sie sprachen gerade von der Emscher. Was steht bei Ihnen auf dem Zettel sozusagen?
Ja, ich bin im Moment in meiner Doktorarbeit, jetzt mittlerweile im dritten Jahr, also in der heißen Phase. Und ich gucke mir da vor allen Dingen die großen Flussgebiete in Deutschland an, also Donau, Elbe und Rhein und ein paar Nebenflüsse davon. Und das ist ganz spannend, weil das Umweltbundesamt hat eine Umweltprobenbank. Das heißt, das ist ein Archiv von Umweltproben, die seit vielen Jahrzehnten genommen wurden. Immer standardisiert, immer an denselben Stellen, immer zum selben Zeitpunkt. Und dieses Archiv lagert auf flüssigem Stickstoff. Das wurde bis jetzt dazu verwendet, um Chemikalien nachzuweisen. Also zum Beispiel Mikroplastik, die ganzen Ewigkeitschemikalien wie PFAS und auch eben anderes, was so in den Flüssen ist. Und jetzt ist man aber auf die Idee gekommen, dass natürlich bei minus 150 Grad auf flüssigem Stickstoff auch DNA total stabil ist. Und da ist jetzt Teil meiner Promotion oder der Hauptteil meiner Promotion, in die Vergangenheit zu gucken, um zu gucken, welche Tiere haben in diesen Umweltproben denn ihre Spuren hinterlassen. Also zum Beispiel, was hat 2005 im Rhein gelebt? Welche Fische kamen davor? Welche wirbellosen Tiere kamen da drin vor? Wann sind die invasiven Arten, die wir heute aus dem Rhein kennen, wann sind die zum ersten Mal aufgetaucht? Wie haben die sich verbreitet? Wie sieht das mit den Arten der Rote Liste aus? Nehmen die eher zu? Haben die sich in der Verbreitung verbessert? Haben die sich verschlechtert? Und das kann man sich jetzt eben retrospektiv über die letzten Jahrzehnte angucken.
Das heißt, Sie schlagen quasi in der Rückschau jetzt so ein biologisches Geschichtsbuch auf, ne?
Ja, ganz genau. Und darüber wollen wir halt zum einen erfahren, wie war die Entwicklung in den vergangenen Jahren? Eher günstig, eher schlecht. Erreichen wir was mit unseren ganzen Unternehmungen, die Wasserqualität zu verbessern, die Durchgängigkeit der Flüsse zu verbessern? Und perspektivisch soll das dann jetzt auch ins Routine-Monitoring eingepflegt werden. Also dann wird jetzt in Zukunft nicht mehr nur ein chemisches Monitoring mit den Proben durchgeführt, sondern standardmäßig, wenn die Proben genommen werden, wird auch gleichzeitig ein Biodiversitätsmonitoring über Umwelt-DNA durchgeführt. Mhm. Und dadurch kriegen wir dann jetzt perspektivisch gesagt in 100 Jahren eine Zeitreihe von über 100 Jahren, wie sich die Biodiversität, wie sich die Artenzusammensetzung verändert hat. Und das ist wirklich eine total spannende Frage.
Ja, also ein Datenschatz, den man mit Menschen gar nicht, also Leuten, die rausgehen, niemals erheben könnte. Und das Tolle ist ja, im Grunde zweckentfremden sie ja die Umweltdatenbank, die bisher auf dem Fokus nur hatte Schwermetalle, Mikroplastik oder auch chemische Substanzen. Ne? Und da heben sie jetzt aus diesem Datenschatz eine ganz neue Art von Schatz. Ne?
Ja, absolut. Also die wurde auch in den 80er Jahren gegründet mit eben der Vision, dass man natürlich in Zukunft neue Methoden hat, an die man in den 80er Jahren noch gar nicht denken konnte. Und daher wurden die Proben eben so steril, standardisiert genommen wie möglich und eben in diesen Kryotanks, das sind wirklich solche riesigen Druckgefäße, Behälter, die eben minus 150 Grad haben. Und das hat man alles eben vor dem Hintergrund gemacht, das auch für zukünftige Analysen mit Methoden, die noch gar nicht bekannt waren, zu ermöglichen. Das heißt,
ein weiser Voraussicht.
Ich habe die jetzt erstmal zweckentfremdet, aber eigentlich auch gar nicht so sehr, weil das schon immer die Vision der Umweltprobenbank war. Und wer weiß, was in 30 Jahren für Methoden möglich sind und was man dann für einen Schatz da rausholen kann.
Ja. Ja, das lässt hoffen. Das ist ein positiver Ausblick. Wir sind schon am Ende der Zeit, also der Zeit dieses Podcasts zumindest, nicht der Ewigkeit. Ja, vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Wir sind von den Bäumen und dem Herabregnen jetzt im Rhein gelandet und in der Umweltprobenbank des Bundes. Sehr spannend. Ja. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Ja, und alles Gute für die Arbeit.
Ja, danke schön. Ihnen auch.
Tschüss.
Tschüss.
In der August-Ausgabe von Bild der Wissenschaft und auf wissenschaft.de geht es ebenfalls um die Erfassung von Wildtieren. Und zwar an Orten, die auf den ersten Blick ziemlich tot erscheinen. Abgebrannte Wälder. Biologen untersuchen auf einem Testgelände in Brandenburg, wie sich die Tier- und Pflanzenwelt dort nach den Waldbränden von 2019 erholt hat. Außerdem wollen sie herausfinden, wie sich Wälder künftig gegen Trockenheit, Hitze und Flammen wappnen lassen. Den Link zum Artikel findet ihr in den Shownotes. Im Titelthema lest ihr außerdem, wie sich Waldbrände wirksam bekämpfen lassen. Dabei sollen neue Löschkonzepte, Feuerwehrroboter und hitzeresistente Drohnen helfen. Und pünktlich zu den Olympischen Spielen schauen wir uns in einem Artikel an, wie die Maya und Ägypter vor Tausenden von Jahren Sport getrieben haben. In der nächsten Podcast-Folge spreche ich dann mit Hanna Zwacker vom Leibniz-Institut für Neurobiologie. Sie erforscht, was nachts in unserem Gehirn abläuft und warum Schlaf so wichtig ist. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.